Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2026. Die erste Jahreslosung, die gab es in Deutschland im Jahre 1930. Also es ist noch gar nicht 100 Jahre her, seitdem man in Deutschland Jahreslosungen hat. Zuerst war es so ein geistlicher Impuls für eine Jugendbewegung, für die Jugendbewegung der evangelischen Kirche. Und ab 1934 war es dann so eine Losung für die ganze Kirche. Alle Kirchen, alle evangelischen Kirchen in Deutschland haben so eine Jahreslosung beachtet und mit ihr versucht, ein Jahr zu leben. Dieser Mann hat diese Jahreslosung quasi erfunden. Das ist Pfarrer Otto Riedmüller. Er kam aus Baden-Württemberg und war in Deutschland für die Jugendarbeit zuständig. Und er hatte sich überlegt, man sollte ein kräftiges Bibelwort haben, weil 1930, 1934, der Nationalsozialismus kam auf in Deutschland. Und da wurden auch starke Parolen überall festgemacht und gesagt. Und man versuchte, dieses Gedankengut in die Gesellschaft zu bringen. Und Pfarrer Riedmüller dachte, wir wollen etwas dem entgegensetzen. Wir brauchen ein kräftiges Bibelwort, das für sich spricht. Die Jahreslosungen waren also in ihrem Ursprung nicht nur Verse zur geistlichen Besinnung, das war auch eine christliche Haltung in einer Gesellschaft, dass man gesagt hatte, jetzt wo die Parolen alle aufkommen, wir halten uns an das Wort Gottes. Wir wollen daran festhalten. Pfarrer Riedmüller wollte sagen, Jesus ist der Retter der Welt und nicht eine nationalsozialistische Idee ist die Errettung von Deutschland. Damit ist er nicht immer gut angekommen, dass er diese Idee hatte und das vorangetrieben hatte. Aber ich habe nachgelesen, dass es so seine Idee war, die Jahreslosung eben herauszubringen. Die Jahreslosung, sie sollte kurz, sie sollte einprägsam sein, sie sollte lebensnah sein und sie sollte Orientierung für den Glauben geben. Vielleicht haben wir das schon gemerkt, auch in den vergangenen Jahren, die Jahreslosungen sind relativ kurz immer und manchmal ist nicht der ganze Vers, sondern nur ein Teil des Verses, aber das hat mit dieser Idee zu tun. Man sagte, dieses Schlagwort, diese Aussage aus dem Wort Gottes, sie soll uns dieses Jahr begleiten. Wir können uns fragen, braucht man denn heute sowas auch noch? Eine Jahreslosung? Ich denke schon. Denn wir sind heute auch vielen Parolen ausgesetzt. Und diese Parolen, sie schreien politische und ideologische Ideen heraus und manchmal auch sehr laut heraus. Wenn du viel Zeit in sozialen Medien unterwegs bist, dann wirst du schnell mit mehr Parolen konfrontiert, als wahrscheinlich gesund ist. Das stürmt auf dich ein und jeder versucht so seine Botschaft kurz, prägnant in deinen Kopf zu pflanzen, damit du an nichts anderes mehr denkst oder zumindest davon ganz stark beeinflusst wird. Sie sind viel und sie sind laut und es ist schwer, sich dagegen zu wehren, außer man schaltet ab. Einige Stichworte für heute. Selbstbestimmung des gefühlten Geschlechtes, Selbstfindung, Machtstreben, Schönheitsideale, Konsum, Meinungsfreiheit, die man nur für die eigene Ideologie gelten lässt. Wir hören auch laute Parolen gegen den Lebensschutz noch ungeborener Kinder und immer lauter werdende Parolen für sogenanntes selbstbestimmtes Sterben am anderen Rand des Lebens. Und das wird propagiert, es wird laut hinausgeschrien. Es sind und dagegen wollen können wir eine Jahreslosung setzen, eine Jahreslosung aus dem Worte Gottes. Und diese Jahreslosung, das Wort Gottes, es spricht dann für sich selbst. Es kämpft für sich selbst. Es steht für sich selbst. Es macht nicht viele Worte, aber es gibt eine klare Orientierung. Deswegen denke ich, ist es gut, dass wir auch dieses Jahr mit einer Jahreslosung in dieses Jahr starten. Sie steht in Offenbarung 21, Vers 5, wir haben das eben auch schon gesehen. Es heißt dort, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zum Johannes, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und das sind die kräftigen Worte des lebendigen Gottes in direkter Rede. Es ist sehr interessant, Gott lässt nicht über sich etwas schreiben, sondern er sagt direkt etwas und sagt, schreibe auf, was ich gesagt habe. Wir sollen diese Botschaft hören, wir sollen sie bedenken und wir sollen natürlich auch gemäß der Botschaft leben. Das ist auch ein kräftiges Wort Gottes in unsere Zeit, in der uns Zukunftsängste packen können. Angesichts vieler Kriege, die es zurzeit gibt, politische Unzuverlässigkeiten, die wir beklagen und wirtschaftliche Unsicherheit, die uns vielleicht auch Angst macht, das ist ein fester Anker, auf den wir schauen können, wenn er sagt, siehe und schreibt das auf, siehe, ich mache alles neu. Diese Kernbotschaft, sie wird von zwei wichtigen Aussagen eingerahmt. Das sehen wir, es beginnt so, einleitend wird gesagt, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass er auf dem Thron sitzt und auch spricht. Er ist jemand, der von seinem Thron her eine Botschaft hat, eine Weisung hat. Gott regiert im Himmel und auf Erden. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Gott ist der Regent auf dem himmlischen Thron und sorgt dafür, dass sein Wille durchgesetzt wird im Himmel, aber auch auf der Erde. Er sorgt dafür, dass das auch hier geschieht, obwohl wir das manchmal nicht ganz nachvollziehen können, warum er nicht da schon eingegriffen hat und da nicht Stopp gemacht hat und da nicht etwas schon in Gang gesetzt hat. Er tut das immer und er tut das auch überall. Und der andere Teil des Rahmens, also die Ausleitung in diesem Vers, da bekommt eben Johannes die Aufforderung zu schreiben. Mit einer Begründung, weil diese Worte nämlich gewiss und wahrhaftig sind. Man kann sagen, Gott gibt es uns schriftlich, dass das stimmt. Er hätte dem Johannes sagen können, ich habe das gesagt, mündlich reicht doch, oder? Aber Gott sagt hier, schwarz auf weiß, schriftlich, hier, da kannst du es immer nachlesen, ich habe gesagt und das stimmt. Und das wird auch so kommen. Diese Worte sind zuverlässig und echt, über jeden Zweifel erhaben. Sie sind kein Fake, kein Versprechen vor der Wahl, die man nachher nicht mehr einhalten kann. Gott sitzt jetzt schon auf dem Thron und seine Worte sind jetzt schon zuverlässig. Aber die Zeit, wenn alles endgültig neu sein wird, die liegt noch in der Zukunft. Das wird noch Realität, das wird noch kommen in der Zukunft, aber es ist nicht bekannt, in welchem Jahr das passieren wird. Wir kennen kein Datum, um zu sagen, genau das, dann wird das kommen, wenn Gott alles neu machen wird. Und ich denke, das fordert manchmal unseren Glauben heraus und auch unser Vertrauen auf Gott heraus, weil Jahr für Jahr wird gewartet, wird geguckt, kann es sein, dass er jetzt wiederkommt? Es müsste doch schon längst passiert sein. Als ich noch ein kleiner Junge war, da sprach man davon, es kann nicht mehr lange sein. Es steht kurz davor. Ich bin dieses Jahr 60 geworden. Es ist immer noch nicht passiert, aber es wird passieren. Es ist ganz sicher, dass es passieren wird. Deswegen können Zweifel in unser Herz kommen, dass wir sagen, dieses Jahr haben wir gewartet, letztes Jahr gewartet, davor auch schon gewartet, vielleicht kommt das ja gar nicht. Aber diesen Zweifeln, die in unser Herz kommen, können wir kräftiges Wort Gottes entgegenhalten. Auch im Sinne, es steht geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 7 zum Beispiel, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen, das schreibt der Apostel Paulus. Johannes 20, Vers 29, als Jesus zu Thomas sagt, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ich kann auch sagen, Gott hat mir das schriftlich zugesagt. Das steht da. Schwarz auf weiß hat er mir das gegeben und ich habe genug Gründe, ihm zu glauben. Obwohl es noch nicht eingetroffen ist. Ich glaube ihm, dass das kommen wird. Obwohl es noch aussteht. Schauen wir uns also diese Kernbotschaft, die ja die Jahreslosung eigentlich ausmacht, nochmal genauer an. Siehe, ich mache alles neu. Diese Aussage markiert eine entscheidende Stelle in der Offenbarung des Johannes. Es heißt hier, siehe, und das ist ein oft verwendetes Wort im Neuen Testament. Man kann sagen, dieses siehe ist wie so ein Textmarker. Wenn du ein Buch liest, wenn du vielleicht eine Zeitung liest oder etwas anderes und willst Sachen hervorheben, dass du nicht, die beim nächsten Mal nicht übersiehst, dann nimmst du einen Textmarker und dann markierst du das. So etwas ist dieses Siehe. Falls du es noch nicht gemerkt hast, will Johannes sagen, falls den Gemeinden auch, den er schreibt, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, das ist hier ganz, ganz wichtig, was hier geschrieben steht. Und dann ist die Frage, was bedeutet hier eigentlich neu? Nur neu gemacht? Renoviert? Und es ist hier klar, Johannes meint richtig neu, also neu. Nicht was irgendwas genommen und dann irgendwas dran gemacht, damit das wieder wie neu aussieht, sondern ganz neu, radikal neu. Denn in Vers 1 haben wir ja gelesen, schon an der Wand gesehen, dass Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde sieht. Und er betont auch noch, dass das Alte ja auch weg ist. So merken wir, das ist ein Neubau, das ist keine Renovierung. Also nicht ein Altbau genommen und dann irgendwie nochmal hergerichtet, dass man gut drin wohnen kann, die neuen Himmel und neue Erde, sondern richtig neu. Wir schauen einmal in den Zusammenhang, in der diese Aussage gemacht wird. Was war denn alt und was wird richtig neu gemacht? Der große Kontext für diese Aussage ist ja der Siegeszug des Lammes am Ende der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 22. Das sind insgesamt gute 5 Kapitel und die wollen wir natürlich nicht versprechen. Das Lamm besiegt dort das Alte, um etwas Neues zu machen. Die Offenbarung 17 bis 22, da wird zuerst das Alte gezeigt, nämlich die Hure Babylon, und dann die Braut Christi, das neue Jerusalem gezeigt, nämlich ganz neu. Und dazwischen steht dieser Vers, wo Johannes den Gemeinden schreibt, siehe, ich mache alles neu. Das ist so ein Bild, wie man sich die Hure Babylon vorgestellt hat. Soweit ich weiß, stammt das aus einer der ersten Lutherbibeln. Wahrscheinlich hat das Lukas Cranach gemalt. Und so hat er sich das vorgestellt. Wir sehen, das ist die Hure, das ist das Tier mit den vielen Hörnern und vielen Köpfen. Und wir sehen, da gibt es noch so einen Propheten, der zum Tier gehört. Wir sehen auch, im Hintergrund gibt es noch Kirchen. Aber irgendwie spielen die keine Rolle in diesem Bild, denn die Anbetung, die findet hier vorne statt. Die Gebäude gibt es noch, aber irgendwie ist eine neue Religion angekommen. Und diese Menschen, die dann leben, die pflegen diese Religion. In ihrem System der Hure Babylon gibt es materiellen Erfolg, da gibt es Konsum, da gibt es Status. Sie ist prächtig gekleidet, sie ist reich geschmückt. Man strebt nach Luxus als Ziel des Lebens und man verkörpert auch diesen Luxus und sagt, dafür will ich leben, dafür will ich Karriere machen, dafür will ich alt werden, damit ich das alles, was ich erarbeitet habe, am Ende auch richtig genießen kann. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Händler und alle in der Gesellschaft, die Einfluss haben, leben eigentlich in Abhängigkeit von ihr. Und wir sehen die Hure, sie sitzt auf einem Tier und das Tier herrscht über die Könige der Erde. Sie lässt Religion zu, solange Religion ihr nützt. Die Kirchen sind noch alle da, aber sie sind sehr klein, sie spielen eigentlich keine Rolle mehr. Und wir fragen uns, ob Lukas Cranach damals so von unserer Zeit irgendwas verstanden hat, in der wir heute leben. Dass das vielleicht auch so seine Idee war. Die Hure sitzt ja auf einem Tier und das ist die politische Macht dieser Welt, wird dadurch verkörpert. Das Tier ist eben der zweite große Akteur dieses alten Systems, der falsche Prophet ist der dritte Akteur und ist eng mit dem Tier verbunden, weil es kontrolliert die Propaganda und überzeugt die Menschen, dem Tier gegenüber loyal zu sein, ihm zu gehorchen, ihm zu folgen. Wir merken, es ist so wie so eine Dreierkoalition, die sich dort gebildet hat. Wir lesen auch, dass das Tier zwischendurch auch die Hure hasst und sie gerne loswerden möchte. Aber das geht gar nicht so einfach. Sie sind voneinander abhängig und das funktioniert nicht immer. Die sieben Gemeinden, an denen die Offenbarung geschrieben wurde, die erlebten gerade eine Verfolgungszeit, sehr intensiv. Und sie erlebten, wie dieses Weltsystem sie gerade sehr unterdrückt. Sie waren stark unter Druck und sehnten sich natürlich Rettung herbei. Und wir können uns vorstellen, wenn diese sieben Gemeinden diese Offenbarung bekommen und da steht, siehe, ich mache alles neu, dann bedeutet das für die Gemeinden, wisst ihr was, dieses System, das wird vergehen. Das kann nicht bleiben. Das bleibt nicht bestehen. Es kommt ganz etwas Neues und dann ist die Verfolgung auch vorbei. Und dann wird eben in der Offenbarung das wirklich Neue vorgestellt. Wenn das Alte vorbei ist, kommt das wirklich Neue. Die Braut des Lammes, das neue Jerusalem, Kapitel 21 und 22, sie ist die vollendete Gemeinde Jesu. Das neue Jerusalem ist ein Bild dafür, dass Gott dauerhaft bei dem erlösten Volk wohnt. Das Ziel der Heilsgeschichte ist dann erfüllt, wenn das neue Jerusalem Babel oder Babylon abgelöst hat. Ich zeige nochmal eine Tabelle. Ich hoffe, das ist gut genug zu lesen. Johannes 17 bis 22 oder die Offenbarung 17 bis 22, da gibt der Johannes eine Gegenüberstellung von Babylon und dem neuen Jerusalem. Und interessant ist ja, dass viele Elemente sehr ähnlich sind. Es geht fast so ein bisschen parallel. Auf der einen Seite ist nämlich das eine und das andere total unterschiedlich. Es beginnt damit, dass Johannes eingeladen wird. In 17 Vers 1 steht, komm, ich will dir das Gericht der großen Hure zeigen. Und wenn es um das neue Jerusalem geht, 21 Vers 9, komm, ich will dir die Frau des Lammes zeigen. Dann führt der Engel Johannes im Geist einmal in die Wüste, 17 Vers 3, und er brachte mich im Geist auf einen großen hohen Berg, Kapitel 21. Und dann steht eine Frau jeweils für eine Stadt, die große Stadt Babylon, die Frau in 17 Vers 18 und die Frau, die heilige Stadt Jerusalem. Dann wird das Aussehen der Frau beschrieben, bekleidet mit Purpur, Gold und Edelsteinen. Und die Stadt glänzt wie Edelstein, goldene Straßen sind darin. Dann wird die Herrlichkeit beschrieben. Mit ihrer Herrlichkeit hat sie Könige verführt und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Der Wohnort, die Hure sitzt auf vielen Wassern oder Völkern, Kapitel 17, Vers 1 und Vers 15. Die Stadt ist Wohnort Gottes unter den Menschen, Kapitel 21, Vers 3. Und dann wird das Ende beschrieben, diese Stadt wird zerstört und hier diese Stadt, sie bleibt ewig. Sie wird nicht zerstört. Sie bleibt bestehen. Es gibt eine Beziehung zu den Königen. Sie verführt die Könige, die Hure Babylon und Jerusalem, das neue Jerusalem. Die Könige bringen ihre Herrlichkeit in diese Stadt. Die geistliche Qualität, das ist eine Behausung von Dämonen. Und im neuen Jerusalem, nichts Unreines wird hineingehen. Und die Reaktion der Welt. Sie klagen, singen Klagelieder über ihren Untergang und über das neue Jerusalem ist Freude und Lob über die Herrlichkeit Gottes. Ich denke, hier verstehen wir, läuft auf der einen Seite, die Struktur läuft sehr parallel, aber der Inhalt ist ein ganz anderer. Es musste alles richtig neu werden, weil aus Babylon, kann man kein Jerusalem bauen. Bei bestem Willen nicht. Also da kann man überhaupt nichts davon gebrauchen, aus dieser Welt in jene Welt. Und deswegen soll der Johannes aufschreiben und er soll das den Leuten schwarz auf weiß geben. Siehe, ich mache alles neu. Es wird wirklich richtig neu sein. Babel muss komplett untergehen und verschwinden und das neue Jerusalem erscheint dann. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Predigtreihe über die sieben Sendschreiben am Anfang der Offenbarung, die Kapitel 1 und 2. Die sieben Gemeinden hatten verschieden stark zu kämpfen, haben wir damals gelesen. Die einen kämpften eher gegen die Verführung. Es gab Gemeinden, die hatten sehr stark mit der Verfolgung zu kämpfen. Und bei manchen war beides gewesen. Und es war beides schwer gewesen, zu bestehen. Aber die Gemeinden werden aufgerufen, sich neu zu orientieren, Buße zu tun und umzukehren. Es gab Gemeinden, die haben recht gut abgeschnitten, weil sie sich schon, obwohl sie im alten System, das alte System noch da war, sich nach dem Neuen ausgerichtet haben. Die konnten schon, also sie lebten so, als wäre das neue Jerusalem quasi da und haben sich geistlich ganz stark danach ausgerichtet. Es gab aber auch Gemeinden, die haben schon sehr viel vom System Babylon bei sich reingelassen und waren geistlich, heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und eigentlich bist du aber geistlich tot. Da war so viel Babylon drin, dass man in die Gemeinde geguckt hat und es war schwer zu erkennen, leben sie eigentlich noch nach dem Neuen? Gibt es Einzelne noch dort, die nach dem Neuen leben, nach dem neuen Jerusalem? Oder leben sie schon immer noch nach dem Alten? Wenn wir das auf uns heute anwenden, dann müssen wir uns als Gemeinde, als Ganzes und auch jeder von uns ganz persönlich fragen, wem gehören wir? Wem gehöre ich? Wem gehört unsere Liebe, unser Herz, unser Leben? Gehört es dem neuen Jerusalem oder gehört es Babylon. Was ist eigentlich, was macht eigentlich mein Leben aus? Nach welchem System orientiere ich mich heute aktuell in meinem Leben? Wer heute Babylon in sich duldet, wird morgen Jerusalems Herrlichkeit nicht erkennen. Wer heute treu bleibt, lebt schon jetzt aus den kommenden Herrlichkeit des neuen Jerusalem. Die Herausforderung, glaube ich, besteht darin, obwohl das alte Babylon ja noch existiert, noch aktiv ist in dieser Welt, noch das herrschende System ist, dass man sich trotzdem schon nach dem neuen Jerusalem ausrichtet. Und geistlich gesehen ist das ja durchaus auch möglich. Siehe, ich mache alles neu. Das ist dann eben die Frage, die hier steht. Für Christen in der sogenannten freien Welt, ich denke, wir gehören auch irgendwie dazu, die recht unbehelligt ihren Glauben leben können, sind eher der Verführung ausgesetzt, was wir auch in den Sendschreiben gesehen haben. Unsere Gemeinde ist gemeinnützig anerkannt. Wir dürfen uns hier frei versammeln. Wir dürfen christliche Schulen und Kitas bauen. Also relativ viele Freiheiten für uns, für unser Christsein zu leben. Da ist eben das System der Verführung sehr naheliegend und es packt uns an und es greift uns an. Christen in der freien Welt bedeutet das, dass sie ihre Identifikation nicht im System Babylons suchen sollen, nämlich in Reichtum, Anerkennung, Macht, Luxus, Konsum und im ungezügelten Ausleben der Triebe, sondern sie fragen, dient mir das, was ich gerade tue oder anstrebe, oder beherrscht es mich? Wo lebe ich praktisch noch so, als ob diese alte Welt für immer bleiben müsste? Als wenn das System Babylon für immer bestehen bleiben würde und nicht irgendwann einmal das Neue kommt, wo man nach dem Neuen leben wird. Wenn Gott einmal alles neu macht, dann kann ich nämlich mit Zuversicht auch heute schon auf das Neue warten, ohne den Eindruck zu haben, etwas im Leben zu verpassen. Wenn ich das neue Leben aus Gott habe, dann muss ich aus meinem Leben, das ich jetzt habe, nicht alles rausholen, um ein gutes Leben gehabt zu haben. Dann ist auch ein kurzes Leben, ein Leben mit Krankheit, ein Leben mit anderen Widerwärtigkeiten, ist vor Gott wertvoll, weil es wird ja das Neue kommen. Wir können uns jeden Tag fragen, wo kann ich heute etwas von dem neuen Jerusalem sichtbar machen? Ich denke, es ist ein gutes Ziel für jeden Tag, dass ich mich so verhalte, solche Ziele in mir entwickle, dass irgendwie klar ist, ich weiß, das Alte, das jetzt so unser Leben beherrscht, wirtschaftlich und politisch, das wird einmal vergehen, es wird das Neue kommen und ich kann jetzt schon danach leben. Für Christen in Verfolgung, denke ich, ist der Schwerpunkt oft etwas anders. Da zeigt Babylon bei ihnen sein feindliches Gesicht. Die Sehnsucht nach dem neuen Jerusalem ist bei Christen in Verfolgung viel, viel stärker ausgeprägt. Und das ist die einzige Hoffnung und Zuversicht, die sie haben, weil Babylon hat ihnen sowieso nichts zu bieten. Sie kommen da gar nicht ran. Babylon lässt sie nicht teilhaben an dem Luxus, der da eventuell zu holen ist. Konsequentes Christsein ist in der Verfolgung nicht nur eine Möglichkeit, wo man sich fragt, will ich als Christ leben oder nicht, sondern wer dort sich entscheidet, als Christ zu leben, entscheidet oft eben über Leben und Tod, über Freiheit und Verfolgung und über Vorteile und Nachteile, wie sich das Leben gestalten wird. Das neue Jerusalem ist für die verfolgten Christen näher und wichtiger und greifbarer als jede staatliche Macht. Deswegen leben sie, denke ich auch, wenn wir über ihre Situation lesen, dann ermutigt uns das, es fordert uns heraus, wie Christen in der Verfolgung so konsequent sich nach der Ewigkeit ausrichten. Ich möchte sagen, die Jahreslosung soll für 2026 uns eine Motivation sein, weil Gott doch alles neu macht. Weil Gott alles neu macht, leben wir heute nicht mehr nach den Regeln Babylons, sondern als Bürger des neuen Jerusalems. Treu im Leiden, nüchtern im Wohlstand, hoffend in allem. Das können wir sogar so als Lebensaussage mitnehmen, dass man sagt, so will ich sein. Treu im Leiden, nüchtern im Wohlstand, hoffend in allem. Der Apostel Paulus hat an die Gemeinde in Korinth diesen Vers geschrieben: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Der Apostel Paulus wusste schon, dass das alte System, wo er auch unter Verfolgung litt, noch da ist. Aber er sagt, im Herzen, in unserer geistlichen Welt, ist das Neue schon da und ich lebe danach. Neues ist geworden. In diesem Sinne ist es nicht am Werden. Also er wusste schon, Gott baut sein Reich und irgendwann kommt das ganz Neue. Dann wird alles neu gemacht. Aber Neues in meinem Herzen, in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott ist schon geworden. Und er hat danach gelebt und hat dann die Christen dazu eben motiviert und aufgefordert. Wir gehen in dieses neue Jahr als Menschen der Hoffnung mit dieser klaren, biblischen, starken Wort, das uns für dieses Jahr mitgegeben wird. Wir leben nicht aus dem Sichtbaren, sondern aus Gottes starker Verheißung, denn er spricht, siehe, ich mache alles neu. Amen.